SWR 2 Forum. Tatort Klassenzimmer, was hilft gegen Gewalt an Schulen? Am Mikrofon ist Michael Riesel. An einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen tötet ein 15-Jähriger einen Mitschüler mit einem Messer. An einer Grundschule in Baden-Württemberg wird eine Lehrerin im Streit mit einem Zweitklässler verletzt. Und an mehreren Schulen in Berlin patrouillieren Wachmänner, um für Sicherheit zu sorgen. Drei spektakuläre Fälle, die zwar Ausnahmen darstellen, aber dennoch ein Schlaglicht werfen auf die Realität auf Pausenhöfen und in Klassenzimmern. Denn Gewalt gehört dort oft zum Alltag. Unter Schülern gegen Lehrer. Laut einer Umfrage werden an jeder vierten Schule Pädagogen körperlich angegriffen. Ganz zu schweigen von den psychischen Verletzungen, die durch Beleidigungen, Bedrohungen und Ausgrenzung entstehen. Warum tun Kindern ihren Mitschülern und Lehrern das an? Woher kommt die Aggressivität? Nimmt sie zu? Und wie kann man sich vor der Gewalt schützen? Das ist heute unser Thema im SWR 2 Forum. Meine Gäste, Franz Hild ist Sozialarbeiter und Leiter des Referats Prävention des AGJ-Fachverbands für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg. Er hat das Programm Konfliktkultur mit aufgebaut, bei dem es darum geht, die soziale Kompetenz von Schülern zu stärken. Professorin Dr. Mechthild Schäfer lehrt Entwicklungspsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist das Thema Mobbing. Und Gerhard Brandt, Landesvorsitzender im Verband Bildung und Erziehung Baden-Württemberg. Er war viele Jahre Rektor einer Grund- und Hauptschule bei Schwäbisch Gmünd. Herr Brandt, Kinder, die mit Messern in den Unterricht kommen, die Mitschüler und Lehrer attackieren und Schulleiter, die sich nur noch zu helfen wissen, indem sie einen privaten Wachdienst engagieren. Verroht das Klima an den Schulen?
Naja, Sie haben jetzt natürlich die Highlights genannt. Es ist nicht ganz so dramatisch, wie Sie es gerade geschildert haben. Dennoch ist es dramatisch und es ist vor allem ein Tabuthema. Seit 2016 wissen wir, dass an jeder zweiten Schule sogar in den vergangenen 5 Jahren Gewaltvorfälle stattfanden. Und wir wissen auch, dass darüber nicht gerne gesprochen wird. Unser Ziel ist es, dass Gewalt an Schulen, dass dieses Thema aus der Tabu-Ecke zu holen, es muss in das Bewusstsein der Entscheidungsträger in der Politik, damit Handlungsstrategien und Hilfen für die Betroffenen möglich werden. Und damit wir auch wissen, worüber wir reden, brauchen wir Daten und Fakten. Um dieses Gefühl, es geschieht Gewalt, Sie haben gerade drei Beispiele genannt, dann wird natürlich jeder denken, oh, was passiert da alles? Aber wir brauchen natürlich belastbare Fakten und belastbare Daten, um in eine ernsthafte Diskussion einsteigen zu können. Das war der VBE, mein Verband, 2016 eine erste Studienauftrag gegeben, 2018 wiederholt. Und wir haben jetzt Zahlen, mit denen wir belegen können, wie viele Vorfälle finden statt, welche Arten von Gewalt gibt es, gegen wen sind sie gerichtet, was kann man dagegen tun?
Herr Brandt, wir werden auf die Studie auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Frau Schäfer, seit Jahrzehnten gab es in der Kriminalitätsstatistik in Bezug auf die Schulen einen positiven Trend, weniger Straftaten, auch weniger schwere Gewalt. Zuletzt ist in mehreren Bundesländern die Zahl der Straftaten an Schulen wieder gestiegen, in Nordrhein-Westfalen, in Berlin, in Bayern, Baden-Württemberg. Haben wir an den Schulen ein Gewaltproblem?
Ich finde die Frage sehr schwierig, weil ich denke, zunächst mal hat das was mit Anzeigeverhalten zu tun. Ich denke, das ist das, worüber wir ja im Laufe der Sendung auch nochmal sprechen werden. Ob in der Schule die Sitten verrohen? Ja, vermutlich ist da was dran, wobei ich generell sagen würde, wir müssen immer gucken, sind das Kommunikationsprobleme, die da auftreten? Also ich würde jetzt erstens mal nicht grundsätzlich sagen, dass die Schüler roher werden. Es ist möglicherweise auch eine Frage, wie kompetent und adäquat reagieren Lehrer, wie gut sind sie im Deeskalieren, wenn zum Beispiel Jugendliche einfach die Grenzen austesten wollen und da eine klare Ansage bräuchten, aber ganz sicher keinen Streit darüber, wer ist jetzt der Stärkere von uns beiden.
Da kommt aus Ihrer Sicht von den Lehrern zu wenig?
Ich meine, wir können jetzt gleich das Thema ausmachen, wie gut ist unsere Lehrerausbildung? Und ich denke tatsächlich, das Anliegen vom VBE zu sagen, es muss wirklich mehr Kompetenz in die Schulen, es müsste auch mehr Kompetenz an die Lehrer, was übrigens auch bedeutet, Lehrer müssten diese Kompetenzen mehr nachfragen, also auch da trainiert und ausgebildet zu werden. Da ist sicher ein ganz großer Raum, wo richtig viel getan werden muss. Die Nummer mit der Schuldzuweisung, wer ist es jetzt eigentlich, halte ich für absolut bescheiden, also die führt zu gar nichts.
Also eine komplizierte Materie, Herr Hild.
Definitiv.
Viele Schüler aus sozial schwachen Familien, Klassen mit einem hohen Migrantenanteil, dazu eine große Zahl verhaltensauffälliger Kinder, das ist, was man landläufig als Brennpunktschule bezeichnet. Ist Gewalt vor allem ein Problem von solchen Brennpunktschulen?
Ja, es gibt unterschiedliche Belastungen von Schulen. Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Verhaltensauffälligkeiten bei Schülerinnen und Schülern zugenommen haben. Das ist nicht nur in Brennpunktschulen so, sondern das ist von der Grundschule bis zum Gymnasium, bis zur Berufsschule so. Ich erinnere mich an eine Pressemeldung, die lautete: Lehrer, blöde Hunde oder arme Schweine. Es hat sich rumgesprochen, dass Lehrerinnen und Lehrer einen schweren Job haben und alltägliche Konflikte gehören zu den größten Belastungen. Man sehe sich die Zahlen von Burnout, frühzeitiger Berentung etc. an. Die pädagogischen, die sozialen Herausforderungen für Lehrer sind erheblich gestiegen. Das liegt unter anderem, wie Sie schon sagten, an der kulturellen Vielfalt, die es heute in Schulen gibt. Es liegt an mehr Inklusion. Es liegt auch daran, dass Schülerinnen und Schüler mehr Zeit in Schule verbringen, morgens und nachmittags. Die Hauptzahl des wachen Zustandes verbringen sie in Schule. Da kommen viele Fragen zusammen. Erziehungsfragen spielen eine immer größere Rolle.
Ich will Ihr Stichwort von den blöden Hunden und den armen Schweinen mal aufgreifen. Herr Brandt, Sie haben Ihre Studie schon erwähnt. Ihr Verband Bildung und Erziehung hat diese Studie in Auftrag gegeben, vor kurzem veröffentlicht. Die hat für viele Schlagzeilen gesorgt. 1200 Schulleiter in ganz Deutschland wurden da gefragt, ob es an ihrer Schule in den letzten 5 Jahren Gewalt gegen Lehrer gegeben hat. Was war das Ergebnis?
Ja, wie schon gesagt, an jeder zweiten Schule konnte man feststellen, dass es Gewalt in irgendeiner Form gab, also 53%, um genau zu sein. Wir haben unterschieden in 3 Gewaltbereiche, damit man es ein bisschen festmachen kann. Die körperliche Gewalt, das ist eine Gewaltart, die wenig vorkommt. Wir hatten 4% aller Lehrer in Baden-Württemberg, die davon berichten konnten, selbst schon einmal körperlich angegriffen worden zu sein. Wenn Sie jetzt aber 4% nehmen, dann würde ich es gerne mit konkreten Zahlen untermauern. Wir haben in Baden-Württemberg 120.000 Lehrer, 4% wären dann immerhin 4.800 Lehrer, die in den vergangenen 5 Jahren schon Opfer von Gewaltvorfällen waren. Bei der Cyberkriminalität haben wir eine riesen Dunkelziffer, weil man es oft nicht merkt, wenn man über das Internet diffamiert wird. Wir haben da eine Erklärungsquote von 1%, das öffentlich wurde. Und damit Abstand größte Teil ist im Bereich Mobbing, Bedrohung, Belästigung, Beschimpfungen. Da haben wir beinahe den kompletten restlichen Bereich abgebildet.
Frau Schäfer, Ohrfeigen, Schläge mit dem Rohrstock, die Zeit als Lehrer mit schwarzer Pädagogik ihren Schülern Disziplin einprügelten, die ist ja zum Glück seit langem vorbei. Aber haben sich die Verhältnisse vor dem Hintergrund, was Herr Brandt jetzt gerade geschildert hat, umgekehrt? Sind heute die Lehrer die Opfer?
Ich tue mich schwer damit. Ich glaube, nein. Ich glaube, dass, und das finde ich auch ein bisschen erschreckend, wenn diese Studie jetzt, die sicher ihre Berechtigung hat, jetzt in die Schlagzeilen kommt, weil mir ist erst ein bisschen Luft weggeblieben und ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir nur über Lehrer als Opfer diskutieren. Wir müssten genauso gut als über Schüler als Opfer diskutieren.
Das werden wir auf jeden Fall noch tun.
Ja. Was ganz anderes. Mein Sohn hat gerade Abitur gemacht und ich habe in die Schülerzeitung reingeguckt oder in die Abi-Zeitung reingeguckt. Und da sind natürlich immer eine Menge wahnsinnig lustige Zitate, aber nicht alle zeugen von Respekt. Ja, und natürlich sind die Lehrer zitiert. Manche sind humorvoll, manche haben so diesen kleinen Unterschleif drin. Manche sind richtig gut und sehr kompetent. Und bei anderen würde man sagen, oh nee, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Hast du einfach überlegt, was der Schüler, der da angesprochen wurde oder die Klasse, die angesprochen wurde, da gerade gelernt hat darüber, wie euer Verhältnis zueinander hätte aussehen sollen oder in Zukunft aussehen soll. Ich finde, das ist ein ernsthaftes Problem und ich denke mir deshalb, dass diese Diskussion, sie ist außerordentlich komplex. Also wir müssen sie in jedem Fall führen. Aber es sind weder die bösen Schüler und man müsste auch bei der Studie selbstverständlich fragen, also die hat ja auch so leichte Schwächen, könnte man sagen, welcher Schulleiter hat geantwortet. Es stand ja wohl auch in der Studie drin, dass einige Schulleiter gar nicht geantwortet haben. Ja. Einige, die sagen, wir wollen gerne, dass es ein Thema wird, was ich absolut positiv finde. Andere, die aber möglicherweise auch immer noch glauben, wenn wir darüber offen sprechen, kommt unsere Schule in Misskredit. Auch das ist bescheiden.
Ja, genau, das haben wir auch festgestellt. Nachdem wir die Schule veröffentlicht hatten, wurden wir angefragt, ob wir Lehrerinnen oder Lehrer hätten oder Schulleitungen, die bereit wären, öffentlich aufzutreten und von ihren Fällen zu berichten, die sie in der Schule haben. Und es ist genau das passiert, Frau Schäfer, was Sie gerade geschildert haben. Wir haben fast niemanden gefunden, also bestenfalls noch mit verstellter Stimme oder mit so einem Schattenbild, dann wenn es über Fernsehen gesendet wurde,
ist nicht zu fassen, oder?
Die bereit waren, über diese Gewaltvorfälle zu sprechen. Und zwar gab es 2 Gründe. Ein Grund: Welches Image bekommt meine Schule? Ich werde dann in der Öffentlichkeit als eine Schule wahrgenommen, in der es Gewaltvorfälle gibt. Das möchte natürlich keiner haben. Der andere Grund, auch von den Verwaltungsbehörden, heißt es dann hin und wieder, Vielleicht ist es ein Einzelfall, jetzt schlafen wir erstmal drüber, wir schauen mal, wie es sich entwickelt. Also es ist, ich habe es vorhin gesagt, in der Tat ein großes Tabuthema. Alle sagen, ja, man muss darüber reden. Alle sagen, ja, das muss in die Öffentlichkeit, man muss handeln. Aber wenn man dann Ross und Reiter nennen möchte, dann heißt es immer, wie schaut nachher das Image meiner Schule aus? Und da hat die Studie schon was Gutes gezeigt. Denn die Studie zeigt eigentlich, dass nahezu jeder zweiten Schule solche Vorfälle passieren. Und das gibt ein Stück weit das Gefühl, oh, ich bin ja gar nicht allein, es passiert an anderen Schulen auch, vielleicht wage ich mich dann doch raus.
Aber Herr Brandt, wenn Sie von solchen Vorfällen sprechen, wovon genau reden Sie dann? Was ist damit gemeint?
Das Härteste, was mir mal passiert ist, das habe ich selbst erlebt in meiner Zeit noch als Schulleiter. Wir hatten, und Frau Schäfer, da bin ich jetzt wieder bei Ihnen, das begann nicht Lehrer-Schüler, sondern es war ein Konflikt zwischen Schülern. Es waren zwei ethnische Gruppen, die sich miteinander behakt haben. Ein Schüler, ein deutscher Schüler, lag dann am Boden. Er war nicht schwer verletzt, aber er war eigentlich einfach auch überfordert. Er hyperventilierte. Ich habe mich um den Schüler gekümmert. Und irgendwie muss der Vater des Schülers, der zu dieser Zeit zu Hause war, davon erfahren haben. Und er kam dann mit dem Motorrad die Straße hinaufgeprescht, in einer 30er-Zone mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Fuhr mit Schlangenlinien über den Schulhof, stellte das Motorrad mit quietschenden Reifen unten ab, stürmte nach oben. Der Vater war sehr trainiert und durchaus furchteinflößend in seiner Rage. Und dann stand er vor mir und da wäre alles möglich gewesen. Ich wusste nicht, schlägt er mich jetzt oder schaut er nach den anderen Kindern, die seinen Sohn so bedrängt haben. Die waren noch auf dem Gelände, aber mittlerweile nicht mehr an der Stelle. Es kamen Kollegen hinzu und das war eine Situation, die hätte eskalieren können. Gott sei Dank gelang es uns, den Vater so weit zu beruhigen, dass er seinen Sohn nahm und ging. Aber da war im sachlichen Bereich kaum noch eine Handlungsmöglichkeit. Wir konnten nur noch versuchen zu deeskalieren. Und das sind aber Vorfälle, die haben wir hin und wieder.
Herr Hild, da kommt aber eine dritte Partei noch ins Spiel, nämlich die Eltern der Schüler.
Ja, die haben einen großen Einfluss auf das, was im Zusammenleben in der Schule geschieht. Ich mache die Erfahrung, dass zunehmend Lehrerinnen und Lehrer auch Angst haben vor den Einflüssen der Eltern. Da wird von Helikoptereltern gesprochen und dabei eigentlich ein bisschen undifferenziert, denn man muss sagen, es gibt ja Kampfhubschrauber, es gibt Rettungshubschrauber, es gibt Aufklärungshubschrauber. Es hat was Positives, dass Eltern sich da einklinken und für ihre Kinder einstellen. Was mir allerdings fehlt, ist der Schulterschluss der Lehrer und der Eltern, dass man gemeinsam darum ringt, was gute Erziehung ist und wie wir das gemeinsam hinkriegen wollen. Da ist auch eine Veränderung wahrnehmbar gegenüber früher. Damals oder als ich zur Schule ging, hat meine Mutter die Lehrerin oder den Lehrer gefragt, na, wie macht sich denn mein Kleiner bei Ihnen? Wenn ich heute mit Lehrerinnen spreche, dann höre ich öfter, dass sie die Rückmeldung bekommen, mein Sohn und ich finden sie als Lehrerin eigentlich ganz gut oder eben auch nicht. Da fehlt es an Solidarität unter denen, die erziehungsverantwortlich sind.
Ich denke, wir sollten einen Punkt aber vielleicht mal später noch nehmen. Ich glaube auch, die Frage der Anwälte wird irgendwann interessant, weil es ist ja nicht nur so, dass dann ein Vater möglicherweise in die Schule kommt, sondern dass dann ein Vater kommt und sagt, okay, und wenn das jetzt weiter verfolgt wird, schicke ich Ihnen meinen Anwalt auf den Hals. Und da soll auch schon so mancher Schulleiter eingeknickt sein. Das ist sozusagen noch die ja etwas erweiterte Form dessen, wo die Solidarität zwischen Eltern und Lehrern so ein bisschen aufgekündigt ist. Ich muss aber ehrlich sagen, wie gesagt, Noah hat jetzt gerade Abitur gemacht. Ich war auch das ein oder andere wenige Mal in der Schule und habe sehr positive Erfahrungen gemacht, aber habe auch an der einen oder anderen Stelle gedacht, ey nee, so will ich mich hier eigentlich nicht behandeln. Eigentlich geht es um das Kind und nicht darum, welche Vorstellungen jetzt Lehrer oder Eltern über bestimmte Vorfälle haben, sondern eigentlich sollte es doch nur darum gehen, eine Lösung, die das Kind weiterbringt oder irgendwie integrativ wirkt. Und dann kann es einem doch durchaus als Eltern, wenn man wirklich wohlgestimmt in die Schule kommt und eigentlich zu allem bereit ist, um die Schule zu unterstützen, dass man den Eindruck hat, da baut sich jemand in seiner Rolle Lehrer vor einem auf, wo man denkt, also ich bin eigentlich nicht ein Schüler.
Ja, es kommt auf eine gute Abstimmung untereinander an. Wir begleiten Schulen ja seit 20 Jahren und manche schon 10 oder 15 Jahre. Ja. Weil es geht nicht darum, dass man mal einen Fall so kurz bearbeitet und dann wieder zum Alltag zurückkehrt, sondern Schulen haben die Aufgabe, jegliche Konflikte, die es gibt, aus ihrer Erziehungsverantwortung heraus sachgerecht zu bearbeiten. Und das kann ich nicht aus dem Ärmel schütteln, sondern da brauche ich Methodenkompetenz, da brauche ich eine entsprechende Haltung. Ich brauche ein Konfliktmanagement, das klare Arbeitsteilung vorsieht zwischen Schulleitung, Klassenleitung oft auf der einen Seite und auch Schulsozialarbeit auf der anderen Seite und einer entsprechenden Einbeziehung der Eltern. Das ist ein komplexes System, das man vielleicht in 2 Jahren intensiver Arbeit aufbauen kann. Und dann hat man es allerdings leichter. Dann ist man von einer kleinen Auffälligkeit, die möglicherweise ein Schülermediator klären kann, gut aufgestellt bis hin zu einem massiven Cybermobbing-Fall. Wir haben gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt, was tun bei Cybermobbing? Da ist anhand eines Falles deutlich, wie auch mit pornografischen Bildern, die dann auf dem Schulhof grassieren und die größten Schaden anrichten können, sachgerecht umgegangen werden kann.
Held, vielleicht erklären Sie noch mal ganz kurz, was ist Cybermobbing?
Cybermobbing ist die mediale Variante von Mobbing. Das heißt, es geht darum, dass Mobbing ist wiederholtes systematisches Schikanieren anderer, meist durch Menschen, die damit ihre Bedürfnisse befriedigen, vor allem die nach Status und Anerkennung, die in der Klasse eine positive Resonanz findet. Mobbing wäre kein Mobbing, wenn es nicht in der Gruppe im Zusammenhang geschehen würde. Es geht darum, dass das Opfer das nicht alleine beenden kann. Und es verändert auf Dauer auch die Kultur in der Klasse, den Werterahmen in der Klasse. Und es wird, wenn es extrem wird, auch en vogue, das Opfer massiv zu schädigen, unter Druck zu setzen. Bei Mobbing im analogen Kontext, auf dem Pausenhof, dort braucht es oft viele einzelne Ereignisse, bis es zu dieser Situation kommt. Bei Cybermobbing kann das in Blitzeseile geschehen, weil der Verbreitungsgrad enorm hoch ist, weil die Verbreitung so schnell geschieht und weil jeglicher Schutzraum für die betroffenen Kinder als Opfer verloren gehen.
Frau Schäfer, ist Mobbing eine Form von Gewalt?
Ja, in jedem Fall. Also vor allen Dingen, weil Gewalt definiert sich letztlich an dem, der sie erfährt. Das heißt, das Opfer entscheidet darüber, ob es um Gewalt geht. Und es ist in extremem Maße psychische Gewalt, weil das Opfer massiv isoliert wird. Ich würde allerdings noch einen Punkt, den hatte Hildger, ich würde den gerne nochmal unterstreichen. Es geht um Dominanz und Status. Das ist das, wodurch unsere Gesellschaft offensichtlich lebt oder was so aussieht, als wenn es auch immer bedeutsamer würde. Das ist oft sehr positiv und positiv besetzt, aber hat eben auch die negativen Seiten. Das heißt nicht nur Macht, die mit Verantwortung gekoppelt ist, sondern eben auch den Missbrauch von Macht. Und das ist eigentlich das, was in der Schule bei Mobbing stattfindet. Da missbraucht jemand seine soziale Macht, um besonders cool dazustehen. Motive würde ich jetzt gerne mal außen vor lassen. Aber die Macht muss die Klasse zu erkennen. Das heißt, das Opfer wird nur instrumentalisiert. Das ist die arme Wurst, die es sozusagen erwischt. Und es erwischt eben auch immer nur einen. Und wenn das funktioniert, das heißt, wenn Schulen das zulassen, lernen ganz viele Kinder, nämlich die ganze Klasse, etwas, was offensichtlich machbar ist. Das heißt, da die Grenze zu ziehen, ich darf zwar kein Mobile in der Klasse verwenden, ich muss Hausaufgaben machen, ich muss pünktlich sein. Und dieser noch immer vage Umgang mit Mobbing, den halte ich für sehr problematisch, weil eigentlich müsste eine Schule ganz klar sagen, das gehört für uns zu dem, wo eine klare Grenze gezogen ist. Das wäre so ein Punkt, wo ich finde, da haben wir noch ein wirkliches Defizit an Schulen, weil eigentlich Regeln ja sehr klar formuliert sind. Da eher selten. Ich finde aber noch einen anderen Punkt ganz wichtig, nämlich die Frage von Respekt. Lehrer sollten, ich denke, da würden mir alle recht geben, ja Vorbild sein. Das heißt aber auch Vorbild für einen respektvollen Umgang. Und da würde ich gerne mal in die Runde fragen, wie gut haben wir das eigentlich noch auf dem Schirm? Das heißt, inwieweit sind, wie kann ich das sagen, die Ausbilder von Lehrern, möglicherweise aber auch die, die sich um das Lehrerbild und die Erwartungen an junge Lehrer, die wir ja ausbilden unter anderem, wie weit wird da eigentlich noch klar, hallo, du hast eine pädagogische Rolle, das ist ein ganz wichtiges Ding und dein Vorbild entscheidet darüber, was die Schüler für richtig und falsch halten.
Das möchte ich deutlich unterstreichen. Wir diskutieren dann über den Extremfall, wenn er da ist, aber eigentlich beginnt die Arbeit an anderer Stelle, nämlich sehr, sehr, sehr viel früher. Also wir haben sehr, sehr viele Anfragen zum Thema Mobbing, führen jedes Jahr knapp 80 Interventionen, Mobbing-Interventionen in Schulen in Baden-Württemberg durch. Das wird weitgehend finanziert vom Sozialministerium. Wir machen dort zwei Interventionstage. Anschließend geht es auch um Nachsorgetermine noch. Das ist hochwichtig, dass in dem Fall auch eine Intervention stattfindet. Aber oft noch viel entscheidender ist das, was wir in diesen zwei Tagen ansonsten noch tun. Nämlich da geht es darum, mit den Schülern über deren Ziele zu sprechen. Es geht darum, wie sie miteinander umgehen wollen. Es geht darum, Menschenrechte zu aktualisieren. Die Schüler, wenn man mit denen längerfristig ins Gespräch kommt, sich da zwei Tage intensiv Zeit nimmt, dann sagen die selber, ja, ich will nicht beleidigt, will nicht ausgelacht werden. Die sagen uns im Grunde und geben uns den Auftrag, sie dabei zu unterstützen, ich will in Frieden leben hier in der Klasse. Die sagen auch, ich will in Ruhe arbeiten können. Immer dieses Laute, diese Unterbrechungen, ich kann mich nicht konzentrieren, das will ich nicht. Und sie sagen, ich will im Leben was erreichen. Dazu brauche ich euch als Erziehende, Lehrerinnen und Lehrer als Erziehende, die mir auch einen Weg geben, die mich schützen vor solchen Situationen. Und ich glaube, neben allen Rahmenbedingungen, die man braucht, sollten Lehrer auch diese Rolle als Erziehende mehr annehmen, als sie das derzeit tun.
Oh, jetzt haben Sie aber viel gesagt. Herr Hild, Frau Schäfer, ich muss da unbedingt mal rein. Herr Hild, Sie haben vorhin ganz kurz gesagt, die Schulen haben die Aufgaben, deeskalierend etc. zu wirken. Das kann man ja alles unterschreiben, aber die Schulen haben eigentlich eine andere Aufgabe. Die Schule hat die Aufgabe, die Kinder zu bilden und im Nachklang auch zu erziehen. Vorgemerkt, wenn die Erziehung nicht stattgefunden hat, dann ist es vorrangig, denn ohne Erziehung wäre die Bildung dann wieder nicht möglich. Aber die Schule hat einen klaren Auftrag und der heißt nicht deeskalieren, sondern bilden und erziehen. Deswegen werden die Kolleginnen und Kollegen Lehrer ergreifen den Beruf und das möchte sie auch gerne ausüben. Das können sie aber oft nicht ausüben, weil im Klassenzimmer Verhältnisse herrschen, zuweilen, die das Unterrichten unmöglich machen. Jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, an dem wir auch sind. Wie gehen wir miteinander um? Sie haben den Begriff Respekt eingebracht. Vorhin wurde über Mobbing geredet. Frau Schäfer, da darf ich Ihnen sagen, Mobbing, da wird an Schulen nicht weggeschaut. Wenn Fälle von Mobbing an Schulen bekannt werden, dann geht jede Schulleitung zusammen mit den Lehrern, die in diesen Klassen unterrichten, die Mobbing-Sachen konkret an. Ich kann es aus eigener Erfahrung berichten. Wir hatten einen Cybermobbing-Fall bei uns in der Schule. Und zwar war das eine Gruppe pubertierender Mädchen, 8. Klasse. Und da haben Mädchen, eben genau das, was Sie gesagt haben vorhin, Herr Hild, pornografische Bilder verfremdet, aber mit den Köpfen entsprechend drauf ins Internet gestellt von Mädchen dieser Klasse. Es dauert natürlich immer eine Zeit lang, bis man einen Cybermobbing-Fall bemerkt. Das tritt ja nicht gleich auf. Aber dann sind wir natürlich sehr konsequent vorgegangen. Und bei anderen Fällen, in denen Mobbing stattfindet, wird jede Schule, und da kann ich mein Hand ins Feuer legen für die Kollegen, vorgehen und nicht wegschauen. Das ist gar keine Frage. Und das Thema Respekt, ja, das ist natürlich schon eine gute Frage. Lehrer als Vorbild, ist ein Lehrer eine Person, vor der Schüler Respekt haben können aufgrund ihres oder seines Auftretens? Ja, darüber müssen wir reden. Viele junge Kollegen neigen dazu, naja, es ist sehr vertraut mit Schülern umzugehen. Ganz wenige bieten das Du an, das würde ich grundsätzlich ablehnen, es passiert zum Glück auch nicht häufig, aber es muss eine Distanz stattfinden. Man sagt immer, Lehren und Lernen muss eine ausreichende Distanz und eine nötige Nähe haben. Die Schüler müssen sich wohlfühlen können bei dem Lehrer, wissen können, sie können ihm vertrauen, dazu ist die Nähe notwendig und Vertrauen kann Erziehen und Bilden auch nicht gelingen. Und dennoch muss so eine Distanz da sein, dass nichts Kumpelhaftes eintritt, sonst gelingt Erziehen auch wieder nicht. Und das ist in der Tat eine Frage, wo sich dann auch Respekt ausbilden kann und über die können wir uns gerne noch unterhalten.
Ja, Herr Brandt, da möchte ich Sie unterstützen. Ich erlebe das auch so, dass Mobbing die Gemüter erregt und dass Schulen bereit sind, da auch etwas zu investieren. Was ich meinte, geht noch tiefer. Es geht mehr um eine innere Haltung, um eine innere Haltung. Meine Erkenntnis ist, Konflikte an Schulen sind normal und sind an Schulen alltäglich. Und wenn ich im Leben viele Konflikte haben will, dann sollte ich Lehrerinnen und Lehrer werden. Dort kann ich das haben. Das heißt, ich muss mich von der Illusion befreien, dass es einen Knopf gibt, wo ich drauf drücke und ist es weg, sondern ich werde von meinem ersten Schultag bis zum letzten mit Konflikten umgehen können. Und das kann ich nur kompetent, wenn ich sage, ja, ich bin als Lehrerin oder Lehrer eine Führungspersönlichkeit. Ich habe einen Bildungs- und einen Erziehungsauftrag. Und manche Lehrerinnen und Lehrer mogeln sich in die Rolle des Lernbegleiters. In Baden-Württemberg heißen Lehrerinnen und Lehrer in Gemeinschaftsschulen sogar offiziell Lernbegleiter. Das ist aus meiner Sicht ein irreführender Begriff. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe mit der 9. Klasse gearbeitet und das Problem dort war die Klickenbildung. Die waren auseinandergefallen und eine Klicken, wir haben die gebeten, sich Namen zu geben, wie sie so bezeichnen würden. Und da sagt eine zentrale Vierergruppe von Jungs, sagt, wir sind die Fun-Zentrale auf dem Weg ins Chaos, um die sich alles schart. Ja, ich frage Sie jetzt, wo landen diese vier Jungs, wenn sie bloß begleitet werden? Im Chaos. Und dann kam mir eine Schülerin zu Hilfe, die sagte, ja, ihr seid schon lustig, aber ab und zu will ich auch was lernen. Also Lehrerinnen und Lehrer brauchen aus meiner Sicht Fortbildungen, um sie zu Spezialisten in Sachen, und da gehen wir, glaube ich, zusammen, Erziehung, Classroom-Management, Beziehungsarbeit zu entwickeln. Und in gut geführten Klassen gibt es deutlich weniger Gewalt, sowohl gegen Lehrerinnen und Lehrer als auch gegen Schülerinnen und Schüler.
Darf ich nochmal ein Wort zurück? Respekt. Respekt hat zwei Definitionen. Respekt hat einmal die Definition, die wir und die, glaube ich, Herr Brandt auch so ein bisschen meinte, Respekt vorm Lehrer. Ich würde sagen, Respekt ist was absolut Dyadisches. Das heißt auch Respekt vorm Schüler. Und beides muss gleichermaßen wichtig sein. Es kann nicht den wichtigeren oder den weniger wichtigeren geben, weil irgendwo reden wir auch noch über Menschenwürde. Und ich glaube, wenn wir das im Kopf haben, dann werden wir nicht zu Kumpels der Schüler, sondern wir arbeiten einfach mit guten Vorbildern. Und klar, Lernbegleiter ist natürlich irgendwie, ja, klingt irgendwie sehr viel besser. Auch da würde ich Herrn Brandt eigentlich recht geben und sagen, nein, ein Lehrer, wenn er Vorbild sein muss, dann ist er qua Rolle auch derjenige, der sagen muss, wir können viel gemeinsam sein. Lernen funktioniert nur über Beziehung, auch das wissen wir. Aber es gibt gewisse Grenzen und ich habe gewisse Verantwortlichkeiten und ich bin bereit, sie gegenüber euch wahrzunehmen. Wir können mal die Diskussion vielleicht aufmachen, um das, was Herr Hocker, ist das richtig, gesagt Holter. Hat, der Kultusministerkonferenz. Ja, weil da ging es ja um diese Frage des Anzeigens und letztlich kann man sich ja überlegen, Moment, was ist denn damit eigentlich gemeint? Nehmen wir ein Beispiel. Schlüsselbund fliegt durch die Klasse und zwar vom Schüler in Richtung Lehrer. Lehrer hat, weiß ich nicht, Blut an der Stirn. Was sollte jetzt eigentlich passieren? Ich glaube, wir können uns alle verschiedenste Szenarien vorstellen. Wenn das, was Herr Hocker fordert und ja auch der VBE, wenn ich es richtig verstanden habe, wirklich gut umgesetzt wird, dann geht es bei diesen Anzeigen ja nicht darum, dass wir uns bestimmter Schüler entledigen wollen, sondern eigentlich, dass durch diese Anzeige ganz klar gemacht wird, hoppla, hier ist eine rote Linie und die ist ganz krass
übernehmen. Frau Schäfer, da sind Sie jetzt schon wieder 5 Schritte vorausgaloppiert. Dann muss ich das nochmal erklären. Die Kultusministerkonferenz hat sich vor kurzem mit dem Thema Gewalt gegen Lehrer beschäftigt. Deren Präsident, Thüringens Bildungsminister Helmut Holter, der hat betroffenen Lehrern geraten, strafbare Fälle zur Anzeige zu bringen, auch wenn die Kinder noch nicht strafmündig sind. Das heißt, wenn sie jünger als 14 Jahre sind. Herr Brandt, Polizei einschalten, Anzeige erstatten, ist das der richtige Weg?
Ja, Herr Riesel. Die baden-württembergische Kultusministerin hat sich dem übrigens angeschlossen mit einem Schreiben an die Schulen, in dem das auch in Baden-Württemberg so kundgetan wird, wie es der Herr Holter von der KMK jetzt mitgeteilt hat. Sie hängt es jetzt natürlich ganz oben hin. Ist die Polizei in der Schule die richtige Idee? Wir haben Schulen, Herr Riesel, da ist jeden Tag die Polizei, weil es gar nicht mehr anders geht in Baden-Württemberg. Wir haben aber auch Schulen, da ist die Polizei ein ganzes Jahr lang gar nicht, weil sie nicht benötigt wird. Man muss da sehr gut unterscheiden, wo liegt die Schule, welche Schülerklientel hat die Schule, wie geht man miteinander um. Polizei in der Schule kann durchaus sinnvoll sein, denn Lehrer haben ihre Grenzen. Ich habe schon oft bemerkt, wenn wir als Lehrer versuchen, Klarheit in einen Konfliktfall zu bringen, dann haben wir darin einfach nicht die Kompetenz und nicht die Erfahrung, die ein Polizist hat. Wenn dann Polizei hinzugezogen wird, dann haben die innerhalb kürzester Zeit Klarheit gebracht durch die Befragung der Schüler. Das würden wir nicht schaffen. Da sehen wir eigentlich einfach verschiedene Kompetenzen. Die Polizisten können das, treten wahrscheinlich auch nochmal anders auf. Wir Lehrer können das nicht. Wir Lehrer haben aber auch ein anderes Selbstverständnis. Wir schauen natürlich auch immer auf die Beziehungsebene zum Schüler und können schon aus dem Grund nicht mit dieser großen Distanz, die die Polizei natürlich mitbringt, wenn sie in die Schule kommt, mit den Schülern reden. Und da bewegt sich einiges. Deshalb würde ich sagen, Polizei an der Schule, ja, immer da, wo es notwendig ist, ja, das ist eine Unterstützung für die Schulen. Aber man darf jetzt nicht glauben und dieses Bild darf man auch nicht zeichnen, dass an jeder Schule in Baden-Württemberg jede Woche die Polizei vorfährt. Das wäre auch falsch.
Geht es nicht noch einen Schritt weiter? Was wollen wir erreichen mit so einer Aktion? Also in Bayern ist es zum Beispiel so, wir haben hier in München das K105, das Präventionskommissariat der Polizei, die das eigentlich schon seit langem sagen, zeigt das an. Und zwar eben nicht, um jetzt zu sagen, jetzt greift der Staat ein, sondern wirklich einfach, um nur zu sagen, hier ist eine Grenze überschritten. Und diese Diskussion, was Sie gerade gesagt haben, auch die Abklärung, dass sie auf einem anderen Wege erfolgt als in der Schule, wo dann die Frage ist, okay, wer hat jetzt eigentlich recht, auch dass die Schüler in unbotmäßiger Weise einbezogen werden, weil eigentlich haben die ein klares Gespür dafür, dass so ein fliegender Schlüsselbund und vor allen Dingen eine blutende Wunde, dass das überhaupt nicht sein darf, egal in welcher Richtung das passiert. In dem Moment, wo das aber nicht aufgeklärt wird, sondern wo dann erstmal Meinungsbildung oder vielleicht auch die Schule in ihrem Entsetzen reagiert, in dem Moment ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schüler dann denken, okay, vielleicht ist mir der eine Schüler, der das jetzt gemacht hat, doch näher. Das heißt, dass sie sozusagen Meinungsbildung innerhalb der Klasse und auch eine falsche Solidarität erzeugen, weil Solidarität gar nicht gefragt ist, sondern hier geht es einfach nur, hier ist etwas passiert und das darf nicht sein. Ich glaube, da kann man viel Gutes erreichen, aber auch wahnsinnig viel Unfug anrichten.
Die Zusammenarbeit mit der Polizei ist sehr wichtig. Sie kann beispielsweise sehr gut erläutern, welche Art von Straftat mit einer einzelnen Gewalttat eben verbunden ist. Das macht Eindruck bei Schülerinnen und Schülern. Man kann auch Jugendsachbearbeiter der Polizei anrufen und kann einen Fall anonym schildern, um Hintergründe zu erhalten, wie in diesem Fall die Polizei vorginge. Denn die haben eine Aufklärungspflicht, die müssen, wenn sie davon erfahren haben, aufklären. Und das, was dann läuft, kann auch manchmal pädagogisches Handeln verhindern. Und deshalb ist für mich das, was Herr Holter gesagt hat, der schnelle Ruf zur Polizei auch eine Art von Offenbarungseid der Pädagogen. Die Polizei steht nämlich für Strafe. Und Strafen haben erwiesenermaßen nur eine sehr geringe Bedeutung für das Lernen und nachhaltige Verhaltensänderungen.
Und was sind die Strafen, wenn die Kinder strafunmündig sind?
Genau. Wenn es in die andere Richtung gehen, sehr viel wirksamer sind eigentlich pädagogische Maßnahmen, wenn sie gut gemacht sind, wenn sie richtig gemacht sind, wie beispielsweise eine Wiedergutmachungsleistung. Und wert hat sich hierzu eine gut abgestimmte Kooperation, eine Arbeitsteilung zwischen der Schulleitung und der Klassenleitung einerseits, die einen Erziehungsauftrag hat, die eine Sanktion abfordern kann, und auf der anderen Seite der Schulsozialarbeit, die es ja zunehmend auch in allen Schulen in Baden-Württemberg gibt. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Es war eine Schule, eine Realschule, dort hatten drei Schüler die Spitze eines Stockschirms erhitzt und haben den dann einem anderen Schüler in den Nacken gedrückt, sodass sie eine riesen Brandblase ergab. Alle Schüler haben es mitbekommen, der ganzen Klasse. Es war sehr schmerzhaft. Es war auch sehr erniedrigend für diesen Schüler. Und die Aufgabe der Schulleitung bestand nun daran, eine Strafe anzudrohen. 3 Tage Schulausschluss lag dem Schulleiter auf den Lippen. Das hat er dann auch ausgesprochen. Das entsprach seinem Erziehungsauftrag, war für ihn angemessen. Die Aufgabe der Schulsozialarbeit bestand darin, ein Hilfsangebot zu machen. Und beides wurde verbunden in einer Art Jungtim, Schuldvorwurf und Hilfsangebot. Wenn es zu einer guten Wiedergutmachung kommt, dann entfällt die Strafe oder sie wird verringert. 2 Schüler haben eine Wiedergutmachung geleistet. Sie haben vor der Klasse einen glaubhaften Entschuldigungsbrief vorgelesen, also auch in der Öffentlichkeit der Klasse, denn es war ja auch allen klar, was da passiert ist, den sie in einem Tatausgleich erarbeitet haben. Die haben geschwitzt, die haben gestöhnt und sie haben anschließend aber auch die Zustimmung der Klasse für ihren Mut erhalten, sich darauf einzulassen und umzudenken. 1 Schüler hat sich verweigert mit Unterstützung seiner Eltern, die sagen, mein Sohn macht das nicht. Und er erhielt 3 Tage Schulausschluss. Es ist unschwer zu erraten, wer von den beiden mehr gelernt hat.
Herr Hild, darf ich Ihnen in den Rücken fallen, aber nur vordergründig, weil hintergründig eben genau gar nicht. Also zum einen habe ich in den letzten Tagen gelernt, die Aufgabe von Polizei ist eben genau nicht Strafe, das ist unsere Vorstellung, sondern eigentlich ist die Aufgabe von Polizei die Verhinderung von Straftaten. Das wäre so das Erste, was auch Schüler möglicherweise ja mal lernen könnten. Das Zweite, was Sie gesagt haben, wie geht man mit solchen Schülern um? Ja, wie gesagt, wo ist wiederum die Vorbildfunktion eigentlich? Und vor allen Dingen, ich meine, einen Schüler anzeigen, der 14 ist und möglicherweise sogar 16. Fragen Sie mal einen Juristen, die Wahrscheinlichkeit, dass das niedergeschlagen wird, ist extrem groß.
Das Verfahren wird eingestellt.
Das hat einfach ein großes Frustpotenzial. Das heißt, man muss eigentlich das Auftreten der Polizei, wenn man das als starke Situation wirklich nutzen kann in der Schule, dann könnte man da wirklich weiterarbeiten. Aber nur das sollte sozusagen das Ziel sein, wenn wir sagen, wir zeigen an, um einfach zu sagen, auch in der Schule muss Recht eingehalten werden. Dann müsste man das allerdings tatsächlich auch so machen, dass man sagt, gut, auch wenn unter Schülern sowas passiert. Und in Bayern, ich denke, das ist auch in anderen Bundesländern so, gibt es zum Beispiel Jugendbeamte, die da Schule und Schulsozialarbeit wunderbar unterstützen können. Und vor allen Dingen lernen die Schüler auch gleich noch, ja, die Polizei hier und da gibt es schon mal ein Ticket, wenn man mal wieder auf dem Fußgängerweg mit dem Fahrrad fährt oder sonst welche andere böse Dinge anstellt. Aber eigentlich hat sie zumindest die Aufgabe, zu schützen.
Ja, eben hieß es, die Polizei bringt eine Klarheit hinein, indem sie aufklärt. Mhm. Das kann sein. Meine Erfahrung ist aber vielmehr, dass wenn die Polizei auftritt und dieser Sanktionsdruck besteht, dass dann die Bereitschaft von Schülern, offen zu dem zu stehen, was sie getan haben, deutlich sinkt. Dann drücken die Eltern mit auf den Plan, dann geht es in jedem Fall darum, sich zu verteidigen und daher ist dann pädagogisch oft weniger möglich. Und daher sollte man eine klare Rollenteilung haben, welche Aufgabe haben die Polizei und welche Aufgabe haben die Pädagogen in der Schule.
Tatort Klassenzimmer, was hilft gegen Gewalt an Schulen? Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Herr Brandt, eine These, die man in Bezug auf die Gewalt an Schulen häufiger hört, ist, nicht die Zahl der Fälle habe zugenommen, sondern die Qualität sei eine andere geworden. Die Härte, die Brutalität. Wenn sich früher zwei Schüler geprügelt haben und einer am Boden lag, hat der andere aufgehört. Die Kinder heute dagegen treten nach. Es fehlt oft jede Hemmung. Ist da was dran?
Ja, da ist in der Tat was dran. Die Fälle, die sie früher hatten, die waren in der Qualität nicht vergleichbar mit den Fällen, die wir heute haben. Es wird viel stärker ausdifferenziert, wie Gewalt stattfinden kann, einen Regenschirmstock zu erhitzen und dem Schüler in den Nacken zu drücken, nochmal nachzutreten. Wir haben aber auch ein ganz anderes Schülerklientel, als wir früher hatten. Wir haben breit gestreut alle Kulturen, alle Nationalitäten in den Schulen abgebildet. Wir haben inklusiv beschulte Schüler, die auch nochmal noch mehr Heterogenität in die Schulen hineinbringen. Und wir hatten früher durchaus homogenere Lerngruppen, die einfacher waren und diese Bandbreite nicht abgedeckt haben.
Herr Brandt, darf ich das ergänzen mit einem Zitat Ihrer Amtskollegin Heidrun Quandt, der Chefin des Berlin-Landesverbandes? Ja. Die hat in einem Interview mit der Welt beklagt, dass die Hemmschwelle bei Schülern immer weiter sinkt. Sie hat das unter anderem auf den gestiegenen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund an den Schulen zurückgeführt. Zitat, bei Schülern mit Migrationshintergrund ist das eine andere Art der Auseinandersetzung. Es eskaliert schneller und heftiger. Zitat Ende.
Frau Quandt ist in Berlin. Und wir wissen, wie die Quoten mit Migrationsanteil in Berlin ausschauen und wie es in anderen Bundesländern ausschauen. Dass Berlin da vielleicht nochmal ein ganz spezielles Problem hat, kann ich durchaus nachvollziehen. Das heißt aber nicht, dass wir unseren Fokus jetzt auf die Kinder richten sollen, die einen Migrationshintergrund haben. Wir haben auch genügend deutsche Kinder, die sich im Verhalten kein Deut von denen unterscheiden, die wir gerade angesprochen haben.
Aber Frau Schäfer-Hell, das ist ja trotzdem eine interessante Frage, die gestellt werden muss. Bringen Migrantenkinder ein neues Gewaltproblem an die Schulen?
Also ich glaube, es sind andere Regeln einfach, aber auf die müssten eigentlich, würde ich jetzt sagen, und ich hoffe, ich rede nicht wie der Blinde von der Farbe, gut ausgebildete Lehrer müssten darauf reagieren können.
Keine Chance, Frau Schäfer, da haben wir keinerlei Ausbildung in der Richtung.
Die haben keine, aber ich würde noch gerne auf ein Problem, ich ziehe mich mal ganz kurz auf die Wissenschaftlerin zurück. Mhm. In der Entwicklungspsychologie sprechen wir von der altersabhängigen Delinquenz. Das heißt, wir haben so zwischen 12 und 17 in etwa sowas wie ein Rollenvakuum. Das heißt, wir haben schon eine Reife, die in Richtung Erwachsenen geht, aber im Umfeld oder im sozialen Umfeld behandeln wir diese Kinder noch als Kinder und noch nicht so, wie sie entsprechend ihrer biologischen Reife sind. Das führt dazu, und wir haben auch einen ganz klaren Peak, was Delinquenzen angeht, so ungefähr um die 15 Jahre. Das heißt, Gewalt hat da eine andere Rolle, nämlich die, cool dazustehen, sich also Grenzen austesten, mit der Autorität anzulegen, aber auf der anderen Seite durchaus auch zu zeigen, dass man schon erwachsen ist. Das führt zu sehr viel Unmut, aber eigentlich ist es den wenigsten Lehrern wirklich bekannt, dass in dem Fall man zum Beispiel eben mit Schülern, die jetzt, und das könnte auch auf Migrantenkinder ganz klar zutreffen oder vielleicht auch da Verständnis irgendwie ein bisschen wecken, die wollen keine Eskalation und eine Eskalation bedeutet ja immer zwei Seiten, die da etwas tun. Also, Herr Hild, helfen Sie mir mal.
Also meine Erfahrung ist, dass ich in der Klasse arbeite, dort gibt es Kinder mit Migrationshintergrund. Während mir alle die Hand geben, bekomme ich von denen keine Hand. Oder auch eine Lehrerin bekommt keine Hand. Oder es letzt stand ein Lehrer in meinem Büro, der berichtete von einem Vorfall am Vormittag. Nach 30 Jahren Schuldienst hatte er eine Klasse unterrichtet, die eben nur aus Schülerinnen und Schülern bestand, die hier angekommen sind. Und es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei ethnischen Gruppen, wo man sich gegenseitig ins Gesicht geschlagen hat. Er war noch kreidebleich und meinte, sowas hätte er in den 30 Jahren seiner Berufserfahrung bisher noch nicht erlebt. Ich glaube, in Deutschland haben wir in den letzten Jahrzehnten eine Situation, dass Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung einfach nicht mehr akzeptiert wird. Und wenn Kinder aus Marokko oder von sonst woher kommen, dort besteht die Akzeptanz gegenüber der Gewalt in höherem Maße als bei uns. Und damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Und ich denke, in die konstruktive Richtung denken, was verhindert Gewaltanwendung? Gewalt kann ich jemand anderem nur anwenden, wenn ich nicht zu Mitgefühl in der Lage bin. Aber Mitgefühl ist die wirksamste intrinsische Motivation, um mich vor Gewalt zu hemmen. Deshalb dient unsere Arbeit, die wir machen zum Thema soziale, emotionale Kompetenz dazu, Mitgefühl zu stärken. Und wir alle haben allerdings Mechanismen, um dieses Mitgefühl runterzudrücken, um es schwächer zu machen. Das hat was mit Rechtfertigungsstrategien zu tun. Und da höre ich von Schülerinnen und Schülern, wenn ich sie dann anschließend frage, was war jetzt los, dann sagen die mir, ja, war doch bloß Spaß oder der hat doch angefangen oder das machen doch alle. Und jetzt gucken sie nur auf mich, immer bin ich's und so. So Rechtfertigungsstrategien. Mit diesen Rechtfertigungsstrategien unterscheiden sie sich übrigens nicht von uns Erwachsenen. Um von unserem Mitgefühl nicht zu stark eingeschränkt zu werden, nutzen auch wir Rechtfertigungsstrategien. Zum Beispiel, wenn wir einen Bettler an der Ecke sehen oder vielleicht auch bei unserer Steuererklärung. In unseren Fortbildungen trainieren wir Lehrerinnen und Lehrer und Schulsozialarbeiterinnen, dass sie diese Rechtfertigungsstrategien, die mir ermöglichen, Gewalt anzuwenden und mein Mitgefühl herunterzuschrauben, zu entkräften. Das ist nicht leicht, aber das kann man trainieren. Und das ist dann ein Prozess, der sich sicherlich über Monate und Jahre zieht, bis man hier zum Erfolg kommen kann. Ich würde gerne diese konstruktive Richtung noch gerne diskutieren. Wie machen wir es damit umzugehen?
Ich will aber trotzdem noch mal kurz den Status quo klären. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Hild und Sie, Herr Brandt, dann stoßen Schulen mit ihren klassischen pädagogischen Mitteln, gerade bei Migrantenkindern, an ihre Grenzen.
Ja. Ist es aber nicht auch so, dass in diesen Kulturräumen die Autorität eine ganze Menge bewirkt? Also vielleicht ein aggressiver Umgang miteinander. Und ist das nicht auch eine gute Ausgangsposition, um wiederum konstruktiv zu arbeiten?
Ja, das denke ich schon. Ich glaube, Autorität ist ein wichtiger Begriff. Hier sprechen wir oft von positiver Autorität. Wie gelingt es, dass Lehrerinnen und Lehrer eine positive Autorität entwickeln, sodass diese Jungs, die wir jetzt so im Kopf haben, sich an denen orientieren oder auch die Mädchen an ihnen orientieren? Und dazu müssen wir wissen, Autorität ist nichts, was man hat, sondern ist ein Zuschreibungsprozess. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler schreiben dem einen Lehrer zu, der hat mehr Autorität und dem anderen, der hat weniger Autorität. Jetzt sind wir weit weg von dem Autoritären, das es auch schon mal gab, von dem eben die Rede war. Wir haben uns zwischenzeitlich sehr stark entwickelt, habe ich so den Eindruck, in Richtung Laissez-faire. Und jetzt schlägt das Pendel wieder zurück und das ist auch gut so, weil nämlich nachweislich die gesündesten Auswirkungen hat ein autoritativer Erziehungsstil, der sowohl klar Konsequenz ist, auf der anderen Seite aber mit sehr viel Wertschätzung arbeitet. Und wenn es mir gelingt, auf der Beziehungsebene und mit wertschätzendem Verhalten und gleichzeitiger Konfrontation mit diesen Schülern umzugehen, dann habe ich die Chance, mir eine Autorität zuschreiben zu lassen und dann auch einen Einfluss darauf.
Herr Hild, das habe ich gern gehört, vorhin der Ansatz schon über das Mitgefühl, auch das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, da sind wir aus Lehrerseite und Lehrerinnenseite absolut bei Ihnen. Der Ansatz würde passen. Ich möchte aber noch einen anderen Aspekt hineinbringen. Sie haben gesagt, man kann daran arbeiten, diese Rechtfertigungshaltung zu durchbrechen, die diese Gewalttaten auch legitimieren können. Man kann natürlich an vielem arbeiten. Dieses Arbeiten wird zunächst mal abgeladen, sage ich jetzt mal so profan, bei den Kolleginnen und Kollegen, bei den Lehrern. Das heißt, ihr könntet Fortbildung dahingehend besuchen, ihr könntet euch so verhalten, ihr könntet so und so an euch arbeiten, um diese Dinge in den Griff zu bekommen. Da muss ich jetzt aber auch sagen, das hat alles seine Grenzen, was man auf Lehrern abladen kann. Ich denke, das ist eine Frage, die auch nicht nur die Lehrer, sondern die auch die Eltern und vielleicht auch Gesellschaften betreffen. Wir haben jetzt gerade die Fußballspiele laufen. Wir sehen sehr viel Gewalt auf diesen Plätzen. Das wird bejubelt oder auch nicht. Wir sehen Gewalt untereinander. Also wenn die Gesellschaft sich mal langsam in eine Richtung bewegen würde, das, was sie von Schulen fordert, auch vorzuleben und Eltern das eben zu tun würden, dann hätten wir es einfacher. Man macht es leicht, wenn man sagt, Lehrer müssen das jetzt leisten, Lehrer müssen diese Fähigkeiten jetzt auch noch erlernen, damit sie das handeln können.
Ja, das kann ich gut verstehen, Herr Brandt. Da wird man so zum Mülleimer der Nation und hat das Gefühl, manch machen denn die Eltern zu Hause nichts. Und da erlebe ich auch Wut bei Lehrerinnen und Lehrern. Und dann kommen noch tausend Themen, da so um Missbrauch, Inklusion und noch alles Mögliche kümmern. Aber ich möchte es von der anderen Seite betrachten, nämlich das, worauf es ankommt, wenn es zum Beispiel um den Umgang mit Rechtfertigungen geht. Das ist Beziehungsarbeit. Deshalb, weil es Beziehungsarbeit ist und weil die scheitern kann, ist der Beruf des Lehrers auch so belastend, weil ich den Erfolg nie sicher in der Hand habe, sondern ich muss mich ständig mit Menschen auseinandersetzen, die auch schwierig sind. Wenn ich in der Richtung investiere, bekomme ich gleichzeitig auch etwas zurück. Das heißt, im Lehrerberuf steht ein unglaubliches Risiko, das sieht man an den Krankheitszahlen, aber es steht auch eine unglaubliche Chance da drin. Und ich erlebe Lehrer, das sind wirkliche Persönlichkeiten. Die werden von ihren Schülern geliebt, die wenden viel Zeit auf, die die gehen mit einem offenen Herzen und einem Strahlen im Gesicht mit 65 in die Rente und man will sie noch halten, weil sie sich damit intensiv auseinandergesetzt haben und weil das sie auch menschlich weitergebracht hat.
Wir haben am Anfang über die Gewalt gegen Lehrer geredet, am Ende über die Frage, was ist eigentlich ein guter Lehrer? Das war unsere Diskussion zum Thema Tatort Klassenzimmer, was hilft gegen Gewalt an Schulen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei der Psychologin Professor Dr. Mechthild Schäfer von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, bei Gerhard Brandt vom Verband Bildung und Erziehung und bei Franz Hild, er leitet das Referat Prävention des AGJ-Fachverbands für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg. Durch die Sendung führte Michael Riesel.